Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Mit Beginn des Ukraine-Krieges hat in Europa etwas Einzug gehalten, das wohl die meisten von uns bis zu diesem Zeitpunkt nicht für möglich gehalten hätten. Kriegshetze, Kriegsstimmung, Kriegsvorbereitung aller Orten. Es wird aufgerüstet und dafür Milliardenschulden gemacht. Die Deutschen sollen kriegstüchtig werden, heißt es ganz offiziell. Waggonwerke und auch Autofabriken werden künftig Panzer produzieren. An den Schulen sollen die Kinder eine Art Wehrunterricht erhalten, wie in der DDR. Und immer öfter fordern Politiker ganz offen die Umstellung der Wirtschaft auf Kriegswirtschaft. Wer sich in der Geschichte ein wenig auskennt, dem fallen da so einige Parallelen zu den vergangenen beiden Weltkriegen auf. Darüber möchte ich jetzt mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Antoni Müller sprechen. Er hat an der Universität Erlangen-Nürnberg gelehrt sowie an Unis in den USA und Brasilien und ist heute Dozent an der Mises Academy in Sao Paulo. Außerdem arbeitet Professor Müller im globalen Netzwerk der Mises-Institute. Professor Müller, herzlich willkommen beim Kontrafunk.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Der Namensgeber Ihres Instituts, der große Ökonom Ludwig von Mises, hat sich ausführlich mit dem Thema Kriegswirtschaft, ihren Auswirkungen und ihrer Rolle bei der Entstehung von Krieg befasst. Was war der Hintergrund? In welcher Situation und mit welcher Intention hat von Mises diese Texte damals verfasst?
Ja, Ludwig von Mises hat ja am Krieg teilgenommen, am Ersten Weltkrieg, als Österreicher. Und hat also dort kriegerische Erfahrungen gemacht und natürlich auf die Situation als Wirtschaftswissenschaftler auch geschaut, auch die Lage in Deutschland mitbeobachtet und hat dann gleich 1919 dieses Buch über die Rolle des Staates und der Nation und des Krieges geschrieben. Und er hat dann auch noch, damals war dann in der Schweiz, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, hat er 1940 in seinem Buch Nationalökonomie noch einmal einen wichtigen Beitrag geleistet zur Kriegswirtschaft. Und seine Hauptthese ist folgendes, dass Kriegswirtschaft gleichsam ein anderer Name für Sozialismus ist. Das heißt, die versprochene Wirksamkeit der Kriegswirtschaft im Sinne einer höheren Produktivität und Effizienz tritt nicht ein. Das war also seine Überlegung von dem Ersten Weltkrieg und es hat er für den Zweiten Weltkrieg angekündigt, dass Deutschland als maßgeblicher Kriegsteilnehmer mit dieser alten Form der Kriegswirtschaft den Krieg verlieren würde. Hat er also ganz klar schon 1940 so gesagt, also nicht aus großen geopolitischen Überlegungen, sondern aus der Überlegung heraus, dass man mit diesem System der Organisation überhaupt gar nicht kriegsbereit sein kann, im Unterschied zum Beispiel zu den USA oder teilweise zu England. Und das sind ganz wichtige Beobachtungen, die auch auf heute zutreffen und jeder Militärexperte, wenn er offen seine Worte sagen kann, wird das unterstützen, dass diese Vorbereitung, von denen heute die Rede ist, ja schon die Katastrophe gleichsam vorwegnehmen. Diese Leute haben gar keine Vorstellungen über die Komplexität einer Kriegswirtschaft. Die meinen, wenn man da ein paar hunderte Milliarden ausgibt, dann wäre man schon kriegsbereit. Also die gleichen schrecklichen Illusionen, die Ludwig von Mises für die Zeit des Ersten Weltkriegs aufgedeckt hat und auch für den Zweiten Weltkrieg prognostiziert hat, treten wieder auf. Und das ist natürlich ganz erschreckend, das mitzuerleben.
Sie haben sich in diesen Tagen der Aufrüstung und Kriegshetze in Europa eingehend mit den Texten von Ludwig von Mises zur Kriegswirtschaft befasst. Welche Aspekte sind da für Sie die wichtigsten und welche Parallelen zur heutigen Situation sind Ihnen da aufgefallen?
Also, was ich wirklich durch diese Neulektüre gelernt habe, was ich vorher nicht so klar gesehen habe, weil eben die Zeit anders war. Ich habe diese Bücher zum Teil schon vor 20 oder mehr Jahren gelesen, eigentlich noch viel mehr Jahren zurückliegend, ist folgendes. Diese Frage, die sich auch schon für den Ersten Weltkrieg gestellt hat, warum hat damals die SPD, also die Sozialisten, den Kriegsanleihen zugestimmt? Warum sind jetzt heute die Ökologen so für den Krieg. Das ist ja also absolut paradox, wenn man also die alte Arbeiterbewegung anschaut, stimmen die für einen nationalistischen Krieg. Und wenn man heute die Ökologen anschaut, stimmen die für den Krieg. Zumindest befürworten sie die Aufrüstung und stimmen auch den Anleihen zu oder der Verschuldung. Warum ist das der Fall? Und es war mir schon früher immer ein Rätsel, also in Bezug auf den Ersten Weltkrieg. Und durch diese Mises-Lektüre ist es mir klar geworden, dass diese Gruppen, also damals die SPD und die Kommunisten, dafür waren, weil sie den Krieg, die Aufrüstung, die Kriegswirtschaft als einen Übergang zum Sozialismus gesehen haben. Das heißt, Mises macht auch deutlich in seinen Analysen, Kriegswirtschaft ist die Vorstufe zum Kriegssozialismus und der Kriegssozialismus ist die Vorstufe zum vollen Kommunismus.
Das heißt, die Aussicht auf die Einführung eines Sozialismus oder Kommunismus, selbst wenn es sich dabei um Kriegssozialismus handelt, macht diesen Krieg für die Linken und die Sozialdemokraten attraktiv, attraktiver als einen Frieden. Sehen Sie das auch so?
Ich sehe das so, vor allem durch die Lektüre von Mises, der ja in die Details geht und das aus seiner direkten Beobachtung eben noch schreiben konnte, 1919 eben auch als Kriegsteilnehmer das gesehen hat, auch die Situation in Österreich vor allem gesehen hat, wo ja sofort nach Kriegsende, übrigens auch in Bayern und in anderen deutschen Ländern, die Kommunisten zumindest für eine kurze Zeit die Macht übernommen haben. Und der Erste Weltkrieg war ja auch das Sprungbrett, um das so zu sagen, für die Einführung des Sowjetkommunismus. Ja, Lenin hat ja also aus der Schweiz den Ersten Weltkrieg beobachtet und daraus auch die Erfahrung gezogen, das müssen wir so machen. Genau diese Kriegswirtschaft ist unser Modell für den Sowjetkommunismus. Also ist gar nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern es liegt eigentlich offen zutage.
Bei Ludwig von Mises kommt also nach der Einführung der Kriegswirtschaft dann auch schon bald der Kriegssozialismus. Wie genau sieht dieser Kriegssozialismus aus? Also wodurch ist er gekennzeichnet? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also im Unterschied eben zur Marktwirtschaft. Ja, indem die Kriegswirtschaft eingeführt wird, heißt es ja eigentlich nichts anderes, dass nicht mehr der Konsument im Vordergrund steht, sondern eben die Aufrüstung zum Beispiel. Ja, wer steuert denn die Aufrüstung? Das ist auch nicht der Konsument. Die Unternehmen werden darauf reagieren, so wie sie bisher gleichsam auf die Impulse vom Konsumenten her reagiert haben und versucht haben, möglichst bestens die Konsumenten zu versorgen. So wendet sich jetzt die Orientierung auch der Unternehmen, wo das Geld herkommt. Und das sind dann staatliche Stellen, sind die Bürokratien. Heute würde man sagen, ist die Technokratie, ist die Rüstungsbeschaffung. Und das muss natürlich von oben her kommen. Das entscheidet letztlich das Kabinett, der Kanzler und so weiter, welche Art von Rüstungsgütern den Vorzug haben. Und da gehen dann gleichsam die Befehle nach unten, bis eben in der unteren Stufe sozusagen die Patronen direkt produziert werden. Es ist eine Organisation, es ist Sozialismus in dem Sinne, dass nicht mehr das Privateigentum im Vordergrund steht, dass nicht mehr der Konsument in seiner Souveränität im Vordergrund steht, sondern die Interessen der Kriegswirtschaft oder die Interessen, die die Führer, die hier bestimmen, um die Wirtschaft in diese Richtung hin zu entwickeln, nämlich kriegsbereit zu sein. Und die Hauptkritikpunkt von Mises ist eben, dass damit gleichzeitig Ineffizienz, Verarmung, können wir auch sagen, in das ganze Wirtschaftssystem hineinspielt. Also Kriegssozialismus und Kriegswirtschaft ist schon die Vorstufe zur sozialistischen Verarmung. Das wird ja hier heute so dargestellt, ja, wir nehmen Schulden auf und die Enkel müssen dafür zahlen. Ja, die auch. Aber wir müssen ja heute schon dafür zahlen. Wenn nämlich in Deutschland eben mehr Panzer produziert werden, bleibt eben weniger Kapazität übrig, um Autos zu produzieren. Also auch die Gegenwartsgeneration zahlt schon dafür. Und das ist natürlich eine Verarmung im Sinne der Anliegen des Konsumenten.
Wobei natürlich die Autohersteller vielleicht ganz froh sind, wenn sie jetzt Panzer herstellen können, weil sie ihre Autos ja gerade nicht mehr so gut loswerden, ne?
Nun gut, es ist immer das Argument, dass dann, wenn der private Konsum nicht läuft, der staatliche Konsum einspringen soll. Nur der Punkt ist eben, dass der einzelne Bürger von diesem sogenannten staatlichen Konsum in der Regel wenig hat. Ja, er darf dafür zahlen, er zahlt höhere Steuern, er zahlt durch Inflation und er zahlt durch höhere Zinsen. Und dann dazu sagen, da floriert die Wirtschaft, ist natürlich abenteuerlich, aber ich kenne das Argument, wird häufig gesagt, die Wirtschaft floriert dann. Und das hat man natürlich auch sehen können, dass gleichsam durch den Zweiten Weltkrieg, den Eintritt in den Zweiten Weltkrieg in den USA, endlich sozusagen auch der Ausgang aus der großen Depression gefunden wurde. Aber auf welche Kosten? Weil wenn man dann weiterrechnet, dann sieht man, dass die Depression weiter angehalten hat, nämlich im Sinne der Konsumentenversorgung, dass die genauso arm dran waren wie während der großen Depression und eigentlich noch schlimmer, dass eben die jungen Leute abgezogen wurden und sterben mussten und leiden mussten. Und in Deutschland war es halt so, dass man in der ersten Phase durch Raubzüge gleichsam die Bevölkerung noch einigermaßen stillhalten konnte im Zweiten Weltkrieg, aber nicht im Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg war es ja so, dass schon nach wenigen Jahren deutlich wurde, dass es zu hohen Leiden in der Bevölkerung führt, dass die Versorgungslage immer schlechter wird. Und das analysiert eben Mises als Ökonom und aus seiner eigenen Erfahrung heraus.
Welche Rolle spielt die Inflation bei der Kriegsvorbereitung?
Durch die Staatsverschuldung wird mehr nachgefragt und die Kapazität ist natürlich begrenzt. Und das werden natürlich dann, und das ist der Punkt, wo sich manche darüber freuen, dass natürlich dann höhere Preise verlangt werden können. Das heißt, auch beim Zweiten Weltkrieg war es so, dass am Anfang die Aktienkurse sogar steigen, bevor die totale Vernichtung kam. Das ist ja diese große Illusion, dass man glaubt, erst die Wirtschaft kommt jetzt wieder ins Wachsen, es floriert wieder, die Arbeitslosigkeit verschwindet auch teilweise dadurch oder komplett dadurch. Das heißt, eine ganze Reihe von Illusionen werden da erzeugt, aber man kann dann durch Lohn- und Preiskontrollen, wie unter dem Hitler-Regime, noch die Inflation verdecken, aber letztlich leidet, wenn die Show vorbei ist, wenn die ganze Tragik des Krieges in Erscheinung tritt, zahlen alle, auch die, die heute leben vor allem. Das wird nur ein Teil in die Zukunft verschoben, in von einer Umverteilung. Ja, dass nämlich die Zinsen an bestimmte Gruppen laufen und gerade diejenigen, die am meisten unter dem Krieg leiden, auch noch diese Zinszahlungen aufbringen müssen. Also eine katastrophale Situation. Und was man aus Mises herauslesen kann, also auch für die heutige Zeit habe ich das wieder rausgegeben, wo bleibt denn dieser Friedenswille? Das ist doch die Lösung. Wo bleibt er denn? Denn es war ja eigentlich, wenn man vor 15 Jahren zurückschaut, alle Chancen noch da gewesen, um also einen Weltfrieden, eine neue Weltordnung, aber in einem Sinne von Liberalität, von freier Marktwirtschaft herzustellen. Und das ist versäumt worden. Und jetzt ist man natürlich auf diesen Kriegszug mit einer Form aufgesprungen, die geradezu paranoid ist. Also da kann man fast nur psychiatrische Begriffe dazu verwenden, um das zu kennzeichnen. Mit schrecklichen Konsequenzen. Also da muss man kein Prophet sein. Und es hat auch nichts mit Prophetie zu tun. Ja, das hat mit der inneren Logik der Wirtschaft zu tun, die auch Mises klar diagnostiziert hat. Es ist der Schritt zum absoluten Desaster, zur absoluten Katastrophe. Und die Leute scheinen das gar nicht richtig wahrnehmen zu können oder zu wollen. Und das ist die andere schreckliche Beobachtung. Wie damals eben auch im Dritten Reich oder im Ersten Weltkrieg es lange gedämmert hat, den Leuten gedämmert hat, was da eigentlich auf sie zukommt.
Was Sie beschreiben, ist eine Art Rutschbahn in die absolute Katastrophe, in den nächsten Weltkrieg. Gibt es aus Ihrer Sicht noch Möglichkeiten, das Schlimmste zu verhindern? Wo sind die Kräfte, die sich dieser Entwicklung entgegenstellen könnten?
Ja, auch das hat Mises ganz gut beobachtet und sagt, es gab immer wieder Ansätze, also hat vor allem das für den Ersten Weltkrieg aufgezeigt, ja, dies zu verhindern, was hier passiert. Es gab immer wieder Friedenswilligkeit und er sagt etwas, und das fand ich auch sehr erhellend, aber die Meinungsfreiheit war schon eingeschränkt. Das heißt, diese Stimmen, die wurden verdrängt, die wurden unterdrückt und damals war das ja zum Teil noch leichter, aber heute sieht man es ja auch, dass diese freien Medien, die wir noch haben, auch schon immer mehr unter diese Unterdrückung der Meinungsfreiheit tragen. Also sagen wir mal ganz einfach, solche Auffassungen, wie ich sie jetzt äußere, wären für die Hauptmedien überhaupt nicht zulässig. Das würde sofort abgeschaltet werden und ausgeschlossen werden. Und die führenden Zeitungen mit wenigen Einnahmen stimmen ja auch in das Konzert mit überein. Und sie werden ja auch korrumpiert durch Gelder. Ja, und der Einzelne, der dann zum Beispiel an der Universität ist und noch in seiner Karrierevorstellung ist, der wird auch schweigen. Das heißt, es wird dann auch sehr wenige geben, die Interesse daran haben oder den Mut dazu haben, sich zu äußern. Und die wenigen, die dann bereit sind, sich zu äußern, werden auch noch unterdrückt. Ganz deutlich natürlich im Dritten Reich, aber nicht vergessen, auch im Ersten Weltkrieg ganz stark und nicht vergessen, im Ersten Weltkrieg auch ganz stark in den USA. Das ist wenig bekannt. Sozusagen, es gibt Autoren, die sagen, der erste Faschismus war eigentlich das Regime von Wilson, um die Amerikaner in den Kriegseintritt zu bewegen, zu zwingen, den die Mehrheit gar nicht wollte, die ganz große Mehrheit gar nicht wollte. Und da hat man mit denselben Methoden gearbeitet. Erstmal Meinungsunterdrückung und dann Propaganda, Propaganda, Propaganda. Es lohnt sich in dem Zusammenhang einige Studien zu lesen, wie damals in den USA gerade die Kriegsvorbereitung verlief für den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg. Das ist fast eine bessere Parallele, um das mit der heutigen Zeit zu vergleichen.
Sie haben es gesagt, die Parallelen zwischen der Situation vor dem Ersten, aber auch vor dem Zweiten Weltkrieg und der heutigen Situation in Europa, speziell in Deutschland, diese Parallelen liegen eigentlich klar zutage für den, der sie sehen will. Warum sehen das unsere Regierenden nicht?
Eine Erklärung ist möglicherweise, dass unsere Politiker gar nicht mehr volksverbunden sind. Auch wenn man genauer hinschaut, gar nicht mit der Realwirtschaft mehr verbunden sind, sondern eine eigene Klasse bilden. Man kann sogar von einer Politkaste sprechen und vor allem auch in sich parteipolitisch verwoben sind, sodass man auch von einem Parteienkartell sprechen kann. Und der Antrieb dieser Leute, die heute die Macht innehaben, ist der eigene Machterwerb und Machterhalt. Und dafür opfert man sich selbst, dafür opfert man die Partei, dafür opfert man die eigenen Anschauungen. Und das muss man nicht groß illustrieren. Dazu genügt es, ein bisschen mal die Nachrichten anzuschauen.
Über die Kriegsvorbereitungen in Europa und die Parallelen zu den Weltkriegen des letzten Jahrhunderts sprach ich mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Anthony Müller von der Mises Academy in Sao Paulo. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.
Recht herzlichen Dank für die Einladung.